Wenn jetzt jemand mit mir darüber diskutieren möchte, ob der Holocaust eine gute Sache war oder nicht, wo ist meine Motivation hier, also zu diskutieren?
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Philipp Bessermann, Geschäftsleiter der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, spricht über Antisemitismus in der JUSO, sein Engagement gegen Diskriminierung und die Grenzen der Meinungsfreiheit. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmund & Co. Privatbankiers und Valitas.
Philipp Bessermann, du bist kürzlich an einer öffentlichen Veranstaltung als Nazi bezeichnet worden. Wie fühlt man sich als jüdischer Nazi?
Das war ein sehr angespannter Moment und eine Eskalation und war keine angenehme Erfahrung. Aber ich glaube auch, ich bin nicht nur ein jüdischer Mensch, sondern ich betätige mich auch in der Arbeit gegen Diskriminierung, im Kampf gegen Diskriminierung. Und bin ich ein Feindbild für viele Menschen. Erhalte auch oft Zuschriften, die nicht nur freundlich sind. Man muss ein bisschen eine dicke Haut haben für meinen Beruf.
Was ist denn genau passiert?
Es war eine Veranstaltung, es fand eine Veranstaltung statt, eine Gegenveranstaltung zur Ringvorlesung in der Uni Zürich gegen Antisemitismus oder zum Thema Antisemitismus. Felix Klein war eingeladen, er ist Bundesbeauftragter in Deutschland gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Und an dieser Veranstaltung wurde Rhetorik gemacht gegen die Inhalte dieser Person, also gegen die IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus. Und am Schluss dieser Veranstaltung gab es Aufruhr und ich wurde in dem Sinne erkannt als GERA-Geschäftsleiter und beschimpft und bedroht.
Und warum warst du an dieser Veranstaltung?
Ich habe relativ früh von der Veranstaltung erfahren und meine Stiftung hatte diese Ringvorlesung in der Vergangenheit organisiert oder zumindest mitfinanziert und mitgetragen. Und ich war auch regelmäßig an dieser Ringvorlesung und es hat mich irgendwo durch überrascht und verwundert, dass man eine Gegenveranstaltung zu einer Veranstaltung gegen Antisemitismus macht. Also wenn das so, dann, wenn man die ganzen doppelten Negative ausklammert, dann wäre das ja eine Veranstaltung für Antisemitismus, ich denke nicht, dass es eine Veranstaltung für Antisemitismus war, aber eine problematische Veranstaltung. Und die fand statt in Zürich, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und lebe. Und ich wollte mir das ansehen. Es hat mich interessiert, was die Argumente sind. Und darum bin ich an diese Veranstaltung gegangen.
Du bist Geschäftsleiter der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Generell, wie hat sich die Stimmung gewandelt jetzt seit dem 7. Oktober 2023?
Ja, ich glaube, es hat wir haben in der Schweiz eine lange Geschichte von Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft. Wir haben eine immer wieder relevanten Antisemitismus von radikalen Personen aus dem rechten Umfeld und auch wir haben auch in den 70er und 80er Jahren und sehr niederschwellig in den vergangenen Jahrzehnten aus der Linken Antisemitismus und diese Attacke der Hamas und der anschließende Krieg haben diesen wie das viel sichtbarer gemacht. Wir haben Vorfälle gehabt am Laufmeter, also zum Teil auch gewaltsame Vorfälle, wie eine Messerstecherei in Selnau im März 2024 und haben viele Leute hier sind emotional aufgewühlt, sehen die schrecklichen Bilder des Krieges und möchten sich engagieren. Die Situation ist so, dass jetzt auch eine große Solidaritätswelle in der Bevölkerung stattfindet mit den Palästinensern. Und das ist an und für sich nicht problematisch. Oftmals aber bei Demonstrationen oder wenn Statements gemacht werden in den Medien, werden gewisse Linien überschritten der Diskriminierung. Und darum haben wir einen viel sichtbaren als Anti-Israel oder pro-palästinensischen Aktivismus verdeckten Antisemitismus, also eine Prävalenz von Antisemitismus seit dem 7. Oktober und auch generell eine sehr angespannte und intensiv geführte Debatte mit viel Schlagseite, nicht nur also im Sinne des Antisemitismus, sondern generell harte Sprache und viel Potenzial für Pauschalisierung und Diskriminierung.
Mhm. Ihr gebt ja auch einen Antisemitismusbericht heraus und der hat jetzt für 2023 bereits eine sehr starke Häufung von Vorfällen gezeigt, und zwar nicht unbedingt online, sondern vor allem in der realen Welt. Da haben sich die Vorfälle fast verdreifacht auf 155. Wie erklärst du dir das?
Ja, also diese Häufung, die betrifft vor allem diese Zeitspanne vom 7. Oktober bis Ende des Jahres 2023. Man kann sich nur vorstellen, was das bedeutet fürs 2024. Ich will das jetzt noch nicht vorwegnehmen. Wir sind noch in diesem Berichtsjahr und wir werden auch nächstes Jahr darüber berichten. Es hat direkt nach dem 7. Oktober eigentlich ziemlich ultimativ direkt danach fand eine starke politische Bewegung gegen Israel statt und mit sehr viel Aktivismus und auch sehr, sehr pointierten Aussagen. Und das hat dann zu viel mehr Meldungen geführt. Es basiert dieser Bericht, den wir zusammen mit dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund herausgeben, der basiert vor allem auf Meldungen, die gemacht werden. Und das hat zum Visualisieren, oder? Es gibt einen Spike. Und ich kann schon ein bisschen vorwegnehmen, für 2024 sieht es so aus, als würde es in dem Sinne, dieser Spike ist überwunden. Aber wir haben eine Stabilisierung auf hohem Niveau von Vorfällen. Mhm. Und wir stellen aber auch fest, dass viele der Meldungen, die gemacht werden von uns nach IHRA-Definition, nicht als antisemitisch bezeichnet werden und so auch nicht den Weg finden in dieser Statistik. Also es hat noch viel mehr Meldungen, die zwar vielleicht sehr extrem anti-israelisch sind oder antizionistisch, aber nicht nach IHRA-Definition als antisemitisch gelten.
Du musst vielleicht kurz erklären, was die IHRA-Definition ist.
Auf jeden Fall. Es gibt eine Organisation, die heißt International Holocaust Remembrance Association. Das ist ein Verbund von Personen aus Wissenschaft und Behörden von unterschiedlichen, vor allem europäischen und nordamerikanischen Ländern. Und die haben eigentlich eine inoffizielle EU-Definition 2015 übernommen als eine Arbeitsdefinition. Das heißt ja auch, sie ist in dem Sinne nicht in Eisen gegossen, sondern könnte sich auch entwickeln, aber man kann sie anwenden man kann sie adaptieren, also oder adoptieren als Land, und in dem Sinne haben das dann auch anschließend unterschiedliche Länder gemacht. Auch die Schweiz hat 2021 diese Definition aufgenommen. Die ist relativ simpel. Es geht um in dem Sinne entweder abwertende oder zum Teil auch im Sinne eines positiven Antisemitismus auch nicht abwertende pauschale Aussagen über Jüdinnen und Juden. Und die ist dann noch ein bisschen ausführlicher, diese Definition, aber sehr knapp gehalten. Und dann gibt es Beispiele dafür noch, welche Aussagen oder welche Statements spezifisch dann als antisemitisch gelten würden oder nicht.
Die User Schweiz hat ja kürzlich ihre Unterstützung für die Kampagne BDS, Boykott, Divestment and Sanctions, erklärt, die als antisemitisch gilt. ist die JUSO aus deiner Sicht antisemitisch?
Ich glaube, also erstens muss ich sagen, ich glaube, mit natürlich ein bisschen einem Caveat, wir haben alle Antisemitismus in uns drin. Wir sind alle Antisemiten.
Inwiefern?
Es gibt der Antisemitismus in seinen Anfängen, vor allem auch Anti-Judaismus, hat eine 2000 Jahre alte Tradition, er flammt immer wieder auf, es ist tief in unserer Kultur drin. Es gibt Vorurteile und Bilder über die Jüdinnen und Juden, die bei vielen Menschen drin sind und es braucht viel Arbeit und viel Zeit, am besten eigentlich, wenn man jüdische Menschen kennt und mit ihnen interagiert, um diese Vorurteile zu überwinden. Das sieht man auch mit anderen Vorurteilen und Narrativen, diskriminierenden Narrativen, die sich in Menschen verfestigen. Und darum denke ich, ist diese Kategorisierung, also jetzt, wenn wir jetzt herausfinden, dass Organisationen oder Personen Antisemiten sind oder nicht sind, ich glaube, das ist nicht zielführend. Das bei sehr extremen ÜberzeugungstäterInnen ist das vielleicht dann irgendwie zielführend, und wenn wir auch irgendwie herausfinden, ja, die können irgendwie nicht Teil sein einer Debatte aus Gründen, auf die wir wahrscheinlich dann noch zu sprechen kommen, wenn es um die Meinungsfreiheit geht. Aber ich denke, die JUSO ist eine etablierte Organisation, das ist die Jungpartei der Sozialdemokraten. Die haben jetzt mindestens zwei Resolutionen beschlossen, die mit dem Nahostkonflikt zu tun haben. Und sind aber, wie es scheint, auch von der, weil gewisse Kantonssektionen sich distanziert haben, auch von diesem Entscheid, offensichtlich innerlich zerrissen. Und aber die Gesamtpartei gibt sich hart und stellt sich irgendwie sehr klar hinter diese Entscheidung. Darum denke ich nicht einfach, dass wir sagen können, die User sind antisemitisch oder sind Antisemiten. Sie haben jetzt per Resolution entschieden, eine Strategie zu verfolgen, die eine antisemitische Schlagseite hat, weil durch die Geschichte Europas und der nicht-jüdischen Bevölkerung Europas und wie sie umgegangen ist mit der jüdischen Bevölkerung Europas und diesem Mittel des kauft nicht beim Juden, das auch im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs ein Mittel war, um jüdische Menschen auszugrenzen, zu entmenschlichen und aus der Gesellschaft herauszudrücken, um nachher auch die Vernichtung vorzubereiten. Wenn man dies dann eben übersetzt auf Israel, das auch im ursprünglichen Sinne eine Art Panic Room ist oder das Redoui, der schweizerischer gesagt, der jüdischen Menschen im Nahosten, dann ist es problematisch, wenn eben wir in unserer europäischen Tradition dies irgendwie weiterführen oder akzeptieren, dass es hier eine Kontinuität gibt von diesem wirtschaftlichen Ausschluss. Also es macht einen Unterschied, Israel zu boykottieren als Ganzes, einfach, oder die Kultur und Politik und Gesellschaft und alles, oder ein anderes Land oder einen spezifischen Boykott zu machen gegen spezifische Institutionen.
Mhm. Aber BDS und die USA sagen ja nicht, kauft nicht bei Juden.
Das ist so, ja. Sie sagen nicht, kauft nicht beim Juden, aber es hat in dem Sinne eine besondere Verwandtschaft, weil eben wir in Europa diese Geschichte haben, nicht nur vom Holocaust, sondern hunderte Jahre von Geschichte, von diesem Abwenden von der jüdischen Bevölkerung, und Israel in dem Sinne eine Notlösung war, eine Idee Ende des 20. Jahrhunderts, Anfangs, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfangs des 20. Jahrhunderts, wie die jüdischen Menschen überleben können auf dieser Welt, weil sie eben in anderen Staaten, wo sie eine Minderheit bilden und keine Teilhabe haben, nicht überleben können. Und wenn dieses Projekt dann, diese Lösung für dieses Problem in Europa dann von europäischer Politik in dem Sinne angegriffen wird, dann ist das eben schon eine Kontinuität und hat eine Verwandtschaft. Ich finde auch spannend, oder? Die Auschwitz-Keule, die sogenannte, also zu argumentieren mit dem Holocaust oder mit dem Antisemitismus, ist ein schwieriges Argument in allen anderen Diskriminierungs- oder Herrschaftssystemen. Aber wenn wir vom Antisemitismus reden, dann muss das eigentlich die Referenz sein, weil, wie Primo Levi sagt, es ist geschehen und darum kann es auch wieder geschehen. Und es hat eben nicht diese logische Trennung zwischen Antisemitismus oder Haltungen gegen Juden und Haltungen gegen jüdische Menschen in der Vergangenheit.
Mhm. Aber wo ziehst du die Grenze zwischen legitimer Kritik an Israel und Antisemitismus?
Ich glaube, sie ist, auch die entwickelt sich. Und auch da ist es, ich glaube, es ist, also wir arbeiten jeden Tag daran, diese Grenze immer wieder zu identifizieren und abzuklären, was ist in dem Sinne vertretbar und was nicht und wo entgeht man der Diskriminierung und was nicht. Ich glaube, es gibt gewisse Grundsätze, an die man sich halten kann und so vermeidet man Antisemitismus bei der Kritik, die oft auch berechtigt ist an der israelischen Regierung oder beispielsweise an Siedlern und was sie machen in der Westbank, an teils Entscheidungen für die Kriegsführung. Und eine Grundregel wäre beispielsweise, nicht zu vereinfachen. Es ist ein hochkomplexer Konflikt und oftmals, also wenn man irgendwie die Aussagen nehmen würde, Israel ist ein Apartheidsstaat, dann ist, ob die dann antisemitisch ist oder nicht, wäre zu beurteilen. Aber sie läuft viel eher in Gefahr, diskriminierend zu sein oder eine antisemitische Schlagseite zu haben, als wenn man sagen würde, die politische Situation, die in der Westbank vorherrscht durch die Besetzung, durch die Israeli, führt zu einer Zweiklassengesellschaft, wobei die PalästinenserInnen, die dort leben, unter Militärherrschaft viel weniger Rechte haben als die jüdischen Menschen und Israeli, die in der Westbank leben. Und das ist total ungerecht und sollte sich so schnell wie möglich und zwar am besten sofort ändern. Also diese beiden Aussagen könnten gleich gemeint sein, aber die eine erlaubt unglaublich viel Interpretationsraum und unglaublich viel Spekulation, zu was die Motive sind und was wirklich gemeint ist. Und die andere lässt immer noch viel, viel Interpretationsraum und Spekulation zu, aber sie ist viel präziser. Mhm. Und ich glaube, da vermeidet man dann auch den Vorwurf, hey, du schmeißt alle in den gleichen Topf, du willst, es geht ja dann oft auch um dieses Existenzrecht, oder du delegitimierst dieses ganze Gebilde Israel, diesen Panic Room, dieses Redui, anstatt dass du eine konkrete Kritik anbringst an einem Sachverhalt.
Von welcher Seite ist denn der Antisemitismus in der Schweiz am stärksten? Von rechts oder von links?
Ich glaube, das ist ein Wettbewerb, den ich nicht mitmachen möchte. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, die antisemitischen Einstellungen in rechten Wählern und Wählerinnen ist stärker ausgeprägt als bei linken Personen. Ich glaube, jetzt in der Öffentlichkeit gerade erfahren wir über diese Israel-Kritik viele antisemitische Narrative, die sich einschleichen bei linken Personen. Aber ich glaube, es geht hier nicht um einen Wettbewerb und auch für uns als Stiftung ist es in dem Sinne egal, in welchem Milieu jemand ist, die Aussage selbst von jüdischen Personen kann antisemitisch sein, genau gleich wie eine Frau sexistisch sein kann oder eine Person of Color rassistisch.
Mhm. Welchen Einfluss hat die Ausbreitung des Islam? Die Ausbreitung des Islam in der Schweiz. Was ist mit muslimischem Antisemitismus?
Auch hier gibt es Untersuchungen, beispielsweise von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, wo man sehen kann, dass unter muslimischen Menschen auch, wie in allen Milieus, Antisemitismus verbreitet ist, zum Teil auch unter jüngeren Personen stärker ausgeprägt als bei nicht-muslimischen Gruppen. Genau, also auch er ist, wie am Anfang auch konstatiert, er ist in allen Milieus vorhanden. der Antisemitismus.
Jetzt haben wir in der Schweiz ja die Rassismusstrafnorm und die ist jetzt in den letzten Zeit erweitert worden, also umfasst auch die sexuelle Orientierung. Jetzt gibt es aber Forderungen, das weiter auszubauen und zum Beispiel auch die sexuelle Identität zu erfassen. Laufen wir da nicht Gefahr, dass wir eigentlich ständig neue Ungerechtigkeiten schaffen, weil es immer noch eine Gruppe gibt, die jetzt noch nicht erfasst ist und die sich aber vielleicht auch diskriminiert fühlt?
Also das ist natürlich jetzt semantisch, oder? Also die Ungerechtigkeit existiert, abseits des Rechts, und das Recht kann nicht in dem Sinne Gerechtigkeit herstellen, sondern Recht. Also und ich glaube daher, es gibt natürlich schon diese Wechselwirkung zwischen Kultur und Gesetz. Irgendwie wahrscheinlich beim Thema Alkohol am Steuer, oder da war es wichtig, dass ein Gesetz kommt, damit es auch gesellschaftlich weniger akzeptiert wird, am Alkohol zu trinken, am Steuer zu trinken. Und darum kann es natürlich schon sein, dass wenn mehr Diskriminierungsbereiche erschlossen werden, dass dann auch mehr Menschen dieses Bewusstsein entwickeln, dass sie überhaupt diskriminiert werden und dann das monieren oder bekannt machen. Aber die Ungerechtigkeit, die ist vor, also die besteht. Also, und auch hier will ich keinen Wettbewerb zwischen Ungerechtigkeiten machen. Also ich weiß nicht, ob es ist irrelevant, ob es jetzt irgendwie quantitativ mehr Ungerechtigkeit gibt in diesem Diskriminierungssystem, Antisemitismus oder Rassismus oder eben aufgrund sexueller Identität. Ich muss auch festhalten, dass der angesprochene Artikel, die Diskriminierungsstrafnorm 261 bis im Strafgesetzbuch, die kommt kaum zur Anwendung, respektive also oft werden Anzeigen gar nicht erst an die Hand genommen von Staatsanwaltschaften, zum Teil mit sehr schwachen Argumenten und auch man kann in der Schweiz sehr viel sagen, fast alles, ohne faktisch dann juristische Konsequenzen zu erleben, auch wenn es vielleicht dann eben in einen Graubereich kommt, wo dieser Artikel zählen würde. Also man ist unglaublich geschützt in der Schweiz vor rechtlichen Konsequenzen. Es gibt sehr wenige Leute, die Konsequenzen erleben in der Schweiz aufgrund von, was sie sagen.
Aber dann stellt sich die grundsätzliche Frage, was es bringt, mittels Strafrecht eigentlich solche Diskriminierungen bekämpfen zu wollen. Also hilft die Einschränkung der Meinungsfreiheit tatsächlich gegen Hass und Diskriminierung?
Wir stellen uns diese Frage auch, also jeden Tag, oder? Aber ich glaube, eben hier dieses Wechselspiel zwischen Gesetz und Kultur und Gesellschaft, das ist irgendwie, das ist essentiell. Also wenn ich glaube nicht, dass wir gesellschaftliche Probleme wegregulieren können. Auch jetzt diese Welle an Antisemitismus, es gibt jetzt Pläne für Aktionspläne und Strategien und Beauftragte, die jetzt überall diskutiert werden. Und selbst wenn jeder Kanton, jede Gemeinde einen Rassismus- und Antisemitismusbeauftragten oder eine Beauftragte erhält, dann haben wir nachher nicht keinen Rassismus oder keinen Antisemitismus in der Schweiz. Aber gleichzeitig ist, wenn man sich das vorstellt, die Situation vor 1994, 1995 oder als diese Rassismusstrafnorm eingeführt wurde, da gab es in dem Sinne keine spezifische rechtliche Handhabe gegen jemanden, der massiv hetzt gegen Minderheiten. Und ich glaube, das ist irgendwo durch nicht akzeptabel für eine liberale Demokratie. Also es gibt Einschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit, es gibt wir schützen Menschen vor Beleidigung, vor Verleumdung, vor irgendwelchen falschen, also gelogenen Angeboten oder was es auch immer ist im Markt. Also sie ist sowieso nicht absolut. Und es erscheint mir oft, dass sich Menschen vor allem dann stören, ob der Meinungsäußerungsfreiheit, also ob der Fehlenden, wenn sie selber etwas sagen wollen und sie irgendwie die Einschränkung davon begrüßen, wenn sie gerade selber als irgendwas betitelt werden, was sie nicht mögen.
Aber muss eine demokratische Gesellschaft nicht auch unbequeme und extreme Meinungen aushalten.
Tut sie auch. Tut sie auch. Ich denke auch, oder wenn wir uns überlegen, dieses Geschäft, das gerade jetzt eigentlich in Bearbeitung ist und zu einem neuen Gesetz also führen wird, man weiß es in der Schweiz ja nicht bis zum letzten Moment, aber die Nazi-Symbolik wird verboten in der Schweiz. Unsere Nachbarländer haben das alle bereits mehr oder weniger auf dem Weg. Und ich denke mir, oder um unsere politischen Freiheiten ausleben zu können, um uns entwickeln zu können als Persönlichkeiten, um nicht politische Unterdrückung und Silencing zu haben von politischen Strömungen in der Schweiz, ist es nicht, also dafür ist nicht nötig, dass ich ein Hakenkreuz verwende in irgendetwas oder dass ich irgendwie eine solche menschenverachtende Ideologie wie den Nationalsozialismus öffentlich ausleben kann. Und ich denke, dass wir da in einen totalen moralischen Relativismus kommen, wenn wir irgendwie gegen das ankämpfen und man beginnt dann irgendwie etwas, das fast nur Schadenspotenzial hat, unglaublich fest zu schützen und irgendwie einen Aufwand in das hereinzugeben, anstatt sich irgendwie auf diese eben irgendwie Ideen von konstruktivem, aber erbittertem Dialog und einer politischen Vielfalt und Diskussionskultur zu fokussieren, die in der Schweiz, denke ich, sehr möglich ist und auch gelebt wird. Wir haben ja eine sehr breite Polarisierung in unserem Parlament und auch in unserer Regierung.
Ja, aber man schützt ja nicht nur das Schädliche oder nicht mal primär das Schädliche. Es geht ja letztlich auch darum, dass man die Konfrontation mit anderen Ansichten, auch schlimmen und extremen Ansichten zulässt, eben auch um diese letztendlich konfrontieren zu können und widerlegen zu können. Also wenn man falsche Ansichten auch konfrontiert, dann kann man sie eigentlich erst richtig widerlegen.
Das Problem ist einfach, also wenn wir jetzt für mich als jüdischen Menschen, oder gibt es dann eine Grenze, oder wenn jetzt jemand mit mir darüber diskutieren möchte, ob der Holocaust eine gute Sache war oder nicht, wo ist meine Motivation hier, zu diskutieren? Ich glaube, für mich, jetzt um dieses Beispiel noch etwas zu formalisieren, oder ist die Frage vom Zynischen. Also ich bin, und das ist auch meine Natur, ich habe wenig Scheuklappen, mit wem ich diskutieren werde. Sehr, sehr wenig Scheuklappen.
Deshalb gehst du auch an solche Veranstaltungen.
Genau, ich will das hören und ich will auch empfänglich sein. Ich will, also für eben fast alles, vielleicht lieber nichts als angeschrien zu werden, ich sei ein Nazi und ich solle gehen, sonst gäbe es Gewalt. Aber eben alles bis dorthin, oder? Und warum, oder? Weil es ist ab dem Zeitpunkt, wo es zynisch wird, wo zum Beispiel eben mein Wohl und meine Entwicklung und meine körperliche Integrität in keiner Variation begünstigt werden vom Vorhaben meines Gegenübers, dann hört die Diskussion auf. Und ich glaube, da fallen wir sonst auch in dieses Problem dieser unendlichen Toleranz gegenüber Intoleranz. Und das lehne ich und das lehnt auch unsere Stiftung völlig also ab. Das geht nicht. So funktioniert das nicht.
Aber kann man es nicht dann auch übertreiben? Also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen in anderen Ländern oder auch in der EU gibt es Regulierungen, die zum Beispiel gegen Hassrede im Netz vorgehen wollen und die zum Teil dann auch völlig harmlose, also dazu führen, dass völlig harmlose Posts oder Meinungen gelöscht werden. Das ist dann ja schon eine gravierende Einschränkung der öffentlichen Debatte. Also siehst du das auch als Problem oder sollten wir in der Schweiz auch solche Regulierungen einführen?
Ich glaube, ich muss da eben auch wieder zurückgreifen, oder wir können das Problem nicht wegregulieren. Also ich glaube auch, es muss ein Zusammenspiel sein zwischen der regulatorischen Ebene, also was können die Behörden machen, was kann die Politik machen und was völlig untergeht, und das ist ja auch dann die Aufgabe von Organisationen wie meiner, ist eben die Zivilgesellschaft. Also wir müssen couragiert sein und wir müssen empathisch sein. Und ich stelle fest, alle paar Monate ruft mich jemand an von den 20 Minuten oder einer anderen Zeitung und fragt, es gab diesen und diesen Vorfall wegen der Bezeichnung einer Essware oder sonst etwas. Und ich stelle immer wieder fest, dass es dann irgendwie, oft hat das zu tun mit einer Tradition oder mit einem Begriff, der irgendwie schon lange da ist. Und die Argumentationslinie derjenigen, die das verwenden wollen, ist dann auch, ja, wir haben es schon immer gemacht, darum machen wir das jetzt auch weiter. Aber ich finde das irgendwie auch so langweilig. Also die Welt entwickelt sich und irgendwie, wie kann man diese fehlende Empathie haben, wenn man auch weiß, und da kommt das Zynische herein, dass es halt Personen gibt, die unheimlich verletzt werden durch diesen Begriff, einfach zu sagen, ja, wir haben das schon immer gemacht und darum zählt es schon immer. Und ich glaube auch, dass es nicht unbedingt zielführend ist, dann zu sagen, es braucht ein Gesetz, das verbietet, dass es diskriminierende Namen gibt von Esswaren oder sowas. Ich kann mir das irgendwie nur schwierig vorstellen, aber dass wir als Gesellschaft nicht irgendwie das ein bisschen mehr verpönen oder eben, dass wir nicht umgekehrt dann irgendwie diese Empathie entwickeln können. Ja gut, wenn halt meine Süßspeise für viele Leute super beleidigend ist, ja, fällt mir ein Zacken aus der Krone, um sie einfach umzubenennen und nicht diskriminierend zu machen.
Nein, aber ich meine, das kann man letztlich auch den Konsumenten überlassen. Und wenn ein Mohrenkopf beleidigend ist, dann wird das letztendlich auch den Hersteller oder dann müssen es die Kunden auch nicht kaufen und dann löst sich das Problem so.
Ich glaube eben, dass eben, also dieses Empathieargument zählt ja auch für die Konsumenten. Also im Sinne von natürlich jemand, der sich von Dubler so eine Süßspeise holt, der ist nicht gleich Rassist oder meint es böse oder so. Aber gleichzeitig blendet man in dem Moment aus, dass es Leute gibt, die unsere MitbürgerInnen sind, die mit uns zusammen die Schweiz gestalten und unsere, die vielleicht mit uns arbeiten oder zusammen mit uns zur Schule gehen und die fühlen sich verletzt und wir irgendwie. Wir leben mit diesen Menschen und ignorieren das. Und darum denke ich auch, es ist auch spannend, du hast es angesprochen mit diesen Internetkommentaren oder dieser Internetwelt. Dort gibt es ja ein weiteres Grad an Distanz. Und dort, ich glaube, das Internet hilft nicht, um Empathie aufzubauen, weil wir sind alle, wir sitzen irgendwie in unseren Zimmern an unseren Computern und werfen uns Sachen um den Kopf. Und das macht mir Sorgen, dass wir in dem Sinne uns nicht unbedingt begegnen und auch den Menschen sehen im Gegenüber und auch verstehen, wenn jemand sich beleidigt fühlt ab dieser Süßspeise. Das ist ein Mitmensch mit Gefühlen und mit Bedürfnissen und mit Hindernissen im Leben, wie du und ich es auch haben. Und einfach ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr Courage.
Mhm. Ist es dir denn lieber quasi persönlich direkt angegriffen zu werden, als wenn dir jemand anonym irgendwie im Netz oder per Mail etwas an den Kopf wirft?
Wir kommen in Gefährliches vor, was ich will niemanden dazu einladen, mich anzugreifen, weil ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch eine begrenzte Kapazität, wie alle Menschen, oder an Resilienz und an und so weiter. Aber ich muss eher sagen, ich finde es irgendwie auch wieder, ich weiß es, irgendwie ätzend oder langweilig, ich weiß nicht, was der richtige Ausdruck ist, wenn mir jemand, ich halte eben regelmäßig irgendwelche Mails, wo darin steht, ich bin irgendwie schrecklich oder sonst etwas, also ein Teufel oder so, oder, mhm. Also die Wörter sind dann relativ viel pointierter, ja. Aber und das beeindruckt mich überhaupt nicht. Ich habe einen Ordner, da steht drauf Hall of Legends, oder dass ich sammle die auch. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine schöne Publikation oder mit einer oder eine Analyse davon. Vielleicht kann ich das irgendeinem Forscher oder einer Forscherin übergeben, um das mal anzuschauen. Aber ich denke zumindest, also auch bereit zu sein, nur schon in seinem Umfeld auf zivilisierte Art und Weise Leuten zu widersprechen, sich auf seine Werte zu besinnen und Leute zu hinterfragen, hey, wie hast du das gemeint oder was meinst du damit? Oder, ich glaube, das hat mehr Wert als in seiner Bubble oder nur seinen Leuten ständig zu kommunizieren über seinen Feed, seinen WhatsApp-Status oder was auch immer ist. Das, was sowieso alle auch glauben. Und ich glaube, das ist auch einfach, eben, wie gesagt, ein bisschen langweilig und verödet auch unsere Fähigkeit, mit anderen zu diskutieren.
Gut. Philipp Bessermann, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.